Herzlich willkommen zu Sabre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Mit mir im Studio Manu Schäfler.
Schönen guten Tag.
Und links von mir Kilian Kager.
Schönen guten Tag zusammen.
Und auch herzlich willkommen euch da draußen. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem Text von David Chalmers und Andy Clark, The Extended Mind. In diesem Text setzen sich die zwei Autoren damit auseinander, was denn jetzt eigentlich die Grenzen unseres Geistes sind. Also ist es etwas, was nur im Gehirn stattfindet, oder müssen wir das vielleicht größer denken? Aber vielleicht mal ganz grundlegend, wer ist denn dieser David Chalmers überhaupt? Das ist ja schon ein recht berühmter Philosoph.
David Chalmers lehrt an der NYU, der New York University, hat da einen Lehrstuhl für Philosophie des Geistes, Sprachphilosophie, Metaphysik und Erkenntnistheorie sind seine Forschungsgebiete. Und David Chalmers ist innerhalb der Philosophie dafür bekannt, sich mit der Bewusstseinsforschung auseinanderzusetzen. Er hat dabei eine ganze Reihe an Forschungsfeldern vorangebracht, unter anderem den Panpsychismus. Er hat das Hard Problem of Consciousness formuliert, worunter man versteht, warum es Erlebnisinhalte gibt und wo kommen die her. Ja? Mhm. Warum empfinde ich Schmerzen oder was ist Schmerz? Wäre so eine klassische Frage dahinter. Und in der jüngeren Zeit hat sich Chalmers auch vermehrt mit virtuellen Realitäten auseinandergesetzt.
Ja, sehr spannend. Großes Buch zu vor ein paar Jahren geschrieben. Und diesen Ansatz, den wir heute vorstellen, hat er zusammen entwickelt mit Andy Clark. Andy Clark ist ein britischer Philosoph, der sich ganz zentral mit Kognitionstheorien beschäftigt und mit Chalmers zusammen an eben einem Ansatz arbeitet, der sich mit Kognition auseinandersetzt.
Das ist ja auch ganz spannend. Chalmers hat zwei Doktortitel gemacht, einen PhD in Philosophie und einen in Kognitionswissenschaften. Mhm. Und dementsprechend haben wir hier den Experten vor uns. Und vor einiger Zeit war The Extended Mind zumindest auch noch sein meistzitierter Artikel.
Was ich auch sehr spannend finde, ist, der Text ist aus dem Jahr 1998. Und ich glaube, wir werden in der Diskussion auch sehen, wie viel sich davon irgendwie auch bestätigt hat oder nicht. Aber Kilian, magst du vielleicht mal kurz auf den Punkt bringen, was jetzt so die zentrale These ist von diesem Text, bevor wir in die Diskussion gehen?
Ja, ihr habt es ja schon ein bisschen angedeutet beide. Er versucht in dem Text zu untersuchen, ob mein Geist wirklich aufhört quasi an der Hülle meines Schädels oder an meiner Haut. Also ist alles, was ich an Überzeugungen habe, was ich so an Denkoperationen unternehme, passiert das alles einfach nur in mir und dann handle ich in der Außenwelt? Oder ist die Außenwelt nicht vielmehr schon immer einbezogen in all diese Dinge? Die Wünsche, die ich formuliere, die Überzeugungen, die ich habe oder eben die gedanklichen Operationen, die ich unternehme? Und Chalmers würde sich ja für letzteren Punkt aussprechen und formuliert ja auch eine ganz interessante eigene Theorie.
Vielleicht grundsätzlich zum Einstieg in die Diskussion eignet sich das Beispiel, das Chalmers auch bringt. Er schildert ja drei Fälle, die wir uns vorstellen sollen. Diese Art von Argumentation ist in der Philosophie ja sehr beliebt, dass wir uns Dinge vorstellen und dann darüber nachdenken. Und Chalmers sagt ihm, stell dir mal folgende drei Fälle vor. Eine Person sitzt vor einem Computer und der Computer zeigt verschiedene zweidimensionale geometrische Formen an. Also man kann sich das ungefähr so wie Tetris vorstellen und man muss die in die richtige Form einordnen. Und im ersten Fall muss man durch mentales Rotieren im Gehirn den richtigen Feldern für diese Form zuordnen.
Genau, dass es Dreieck auf Dreieck passt, etc.
Genau. Und im zweiten Fall bekommt die Person, die vor dem Computer sitzt, einen Knopf. Und wenn sie diesen Knopf drückt, dann rotieren die Formen, also müssen nicht mehr mental rotiert werden, sondern können jetzt durch eine physische Interaktion mit einem Knopf rotiert werden, müssen aber genauso einsortiert werden. Und im dritten Fall haben wir ein Neuroimplantat und wir müssen uns entscheiden, ob wir das Neuroimplantat die Rotation vornehmen lassen wollen, wie im ersten Fall, oder wir müssen uns entscheiden, ob wir es auf die herkömmliche Weise rotieren lassen wollen, also indem wir wieder auf den Knopf drücken.
Also in zwei Fällen gibt es tatsächlich eine Änderung von dem Bild, das ich vor mir habe. Und in beiden Fällen tue ich etwas, damit sich dieses Bild ändert. Und im ersten Fall ändert sich überhaupt nichts, sondern nur in meiner Vorstellung ändert sich, dass die Spitze von dem Dreieck zum Beispiel dann nach unten zeigt oder nach oben zeigt. Aber ich muss es mir eben vorstellen. Also ich finde, das Beispiel wird total klar, als er Tetris genannt hat, weil das ja wirklich so ein eins der ältesten und bekanntesten Videospiele ist, mit dem, glaube ich, die meisten Leute was anfangen können. Und da sagt er ja auch, das lässt sich ja sogar wissenschaftlich untersuchen oder wurde untersucht, dass Menschen, die diese Blöcke rotieren, indem sie halt an ihrem Gameboy oder was auch immer in der Konsole sie spielen, eben den Knopf drücken zum Rotieren, effizienter darin sind, diese Blöcke richtig einzusortieren. Das heißt, ich drehe den Block nicht nur, damit er dann besser passt, sondern ich drehe ihn, damit ich überhaupt eine Vorstellung davon kriege, wo er besser passen könnte.
Genau. Und daraus kann man ja schlussfolgern, dass eigentlich alle drei Vorstellungen davon, also sowohl mentales Rotieren, physisches Rotieren als auch Rotieren durch das Implantat irgendwie gleich sind oder sich zumindest sehr ähnlich sind. Und dadurch kann Chalmers in Frage stellen, warum der Geist dann auf eine in Anführungszeichen künstliche Barriere von Haut und Schädel begrenzt sein soll und warum der Geist nicht auch außerhalb dieser natürlichen oder künstlichen Barriere liegen kann oder sich ausdehnen kann.
Ja, er würde jetzt zumindest mal in dem Schritt sagen, wie sieht's bei kognitiven Prozessen aus? Und unter kognitivem Prozess würde er genauso was verstehen wie die Form muss halt in die richtige Öffnung passen und ich muss das irgendwie gedanklich drehen. Und er würde ja sagen, das wird unterstützt dadurch, dass ich tatsächlich was Physisches mache, was außerhalb von meinem Kopf ist. Und da würde er sich dafür aussprechen, dass sich tatsächlich das Outcome, also das Ergebnis, signifikant ändert, wenn ich diese, sag mal, Hilfsmittel weglassen würde. Und ich finde, er macht ja noch eine ganze Reihe von anderen Beispielen, die jetzt gar nicht so sehr ins Digitale gehen. Wie zum Beispiel, wenn man Scrabble spielt, wo man ja so Buchstaben sortieren soll, dass es eine extreme Hilfe ist, um Wörter bilden zu können, wenn man die Buchstaben tatsächlich physisch sortiert, wenn man diese kleinen Plättchen hat, wo die Buchstaben draufstehen. Oder ich glaube, man kennt es auch so von Kreuzworträtselspielen oder sowas, dass es wahnsinnig schwer ist, einfach eine ganze Seite mit Kreuzworträtsel da zu haben und irgendwie so gedanklich jetzt Buchstaben einzusortieren und es einfach so viel schneller von der Hand geht, wenn man einfach reinschreiben kann.
Genau. Und um das jetzt nochmal kurz einzufangen, es gibt ja so zwei Standardantworten auf die Frage, wo der Geist ist und wo die Welt beginnt. Ja. Also was ist Geist und was ist Welt? Und die einen sagen eben, naja, Geist ist halt im Kopf und ist eben durch die Beschränkungen durch Schädel und Haut begrenzt. Ja. Ist etwas rein Körperinneres. Und die andere Extremposition würde sagen, nee, Wörter sind halt nicht nur im Kopf, sondern die haben auch eine Bedeutung außerhalb des Körpers. Und somit ist auch der Geist außerhalb des Körpers. Also das ist nicht nur eine Theorie, sondern diese Extremposition sagt, nee, das hat auch Bedeutung, ja, für die Welt. Dieser dem Körper externe Geist hat Einfluss auf die Welt.
Ja, und er versucht sich ja jetzt dieser, sag ich mal, extrem basalen Grundannahme, die man treffen muss, auf diese eben sehr lebenspraktische Weise erstmal zu nähern. Also er sagt, es ist erstmal eine Riesenfrage, ob sowas wie mein Geist, ob der nur in mir drin ist oder ob der auch draußen auf die Welt ausgedehnt ist, ob es draußen in der Welt auch Bedeutung gibt. Er sagt, wir schauen uns jetzt erstmal Schritt für Schritt an, wie funktionieren wir als Menschen eigentlich? Und wir schauen uns kleine Operationen an, die wir machen und schauen dann an, was kommt dabei raus und dann ja, ergibt sich für ihn ja zumindest erstmal eine starke Intuition, dass er eher für die zweite Position plädieren würde. Dass er sagen würde, Geist erstreckt sich über den Körper hinaus. Weil wir eben auch im Alltag dauernd so arbeiten und das eigentlich immer voraussetzen, würde er ja sagen.
Ja, aber es ist nicht nur so, dass sich der Geist über den Körper hinaus erstreckt, sondern die Position von Chalmers sagt ja auch, unsere Umgebung beeinflusst unsere kognitiven Prozesse. Also es ist ja auch wechselwirkend.
Ich glaube, es ist genau, er nennt es ja aktiver oder aktiver Externalismus, Active Externalism, weil es ja darum genau um eine Prozesshaftigkeit auch geht, genau wie du sagst, Manuel. Die Frage ist ja nicht nur, wo hört der Geist jetzt auf und wo ist er jetzt eigentlich in der Welt? Ist er auch überkörperlich in irgendeiner Form? Sondern, dass das zentrale Moment ist oder auch wo diese Überkörperlichkeit, so wie ich das verstanden habe, korrigiert mich bitte, vor allem in dieser Prozesshaftigkeit, in praktisch unserer Kognition, also in unserem, ich weiß nicht, Denken ist vielleicht schon zu weit gesagt, aber in unserem Wahrnehmen schon einfach mit drinnen ist. Also, dass wir das nicht voneinander trennen können. Man muss sich da jetzt nicht irgendwie eine komische Geistsubstanz vorstellen, die jetzt irgendwie außerhalb von mir rumschwebt oder sowas.
Nein, also erstens das nicht und zweitens müssen wir dann auch differenzieren zwischen kognitiven Prozessen und bewussten Prozessen. Mhm. der Großteil unserer kognitiven Prozesse sind nicht bewusste Prozesse.
Was wäre denn ein Beispiel dafür?
Also ich würde sagen, Autofahren ist für einen erfahrenen Autofahrer oder eine erfahrene Autofahrerin größtenteils nicht mehr ein bewusster Prozess, aber man würde trotzdem sagen, es ist ein kognitiver Prozess.
Ja,
ich muss
genau.
Irgendwie wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Schaltung fahre, dann muss ich schon ein gewisses Wissen über die Funktion von Autos haben. Ich muss richtige Hand-Auge-Koordination machen, aber in den meisten Fällen, wenn alles störungsfrei läuft, ist es nicht total bewusst, was ich da mache.
Gehen ist ein kognitiver Prozess und der ist in der Regel auch nicht bewusst.
Okay, aber das Interessante an diesen kognitiven Prozessen ist, dass die erstmal sehr stark mit unserem Gehirn gleichgesetzt werden, weil Nervenbahnen da irgendwie durch die Gegend feuern und das halt aber so viel und so aktiv geschieht, dass wir das gar nicht mitbekommen.
Ja, und dann gibt's eben nicht materielle kognitive Prozesse, wie zum Beispiel sich an etwas erinnern. Mhm. Und ich erinnere mich ja selten bewusst an etwas. Also klar kann ich drüber nachdenken, wie war das nochmal 1973 im Winter? Aber ich muss mich ja auch jedes Mal, wenn ich eine Tür betätige, daran erinnern, wie so eine Türklinke funktioniert. Und das sind einfach nicht bewusste kognitive Prozesse.
Ja, und das Drücken nicht ziehen heißt. Und das ist trotzdem noch falsch. Ja, ich finde, er nähert sich auf so eine ganz angenehme Art und Weise an dieses größere Problem, dieses philosophische Problem. Weil er eben nicht, Richie, wie du es auch schon angedeutet hast, irgendwie sagen würde, also es ist ja ganz klar, es gibt sowas wie eine unsterbliche Seele und die hat total Einfluss auf die Welt da draußen. Sondern er sagt ja erstmal, wir arbeiten ja die ganze Zeit so, dass wir das eigentlich grundlegend annehmen, dass die Außenwelt auf mich einwirkt und dass ich auf die Außenwelt einwirke. Und er sagt ja, wir bilden so Couples oder Coupled Systems mit gewissen Dingen in der Außenwelt. Also ich sage, ich setze mein Gehirn, meinen Körper ein in Kombination mit einem Stift, wenn ich mir was aufschreibe, um mir Dinge besser merken zu können.
Rudimentär vereinfacht ist so ein Gehirn auch nichts anderes als ein tragbares Notizbuch oder ein Taschenrechner. Ja, also stimmt natürlich nicht und darf auch nicht gleichgesetzt werden. Aber letztlich ist unser Gehirn oder Gehirn und Körper zusammen bilden so etwas wie ein Paket von einfachen, tragbaren Ressourcen, um mit der Welt zu interagieren. Und dieses System vertritt sich in der Welt selbst.
Also was schon wichtig ist, glaube ich, noch die Einschränkung zu machen. Du hast es ja auch gesagt, man kann das nicht wirklich gleichsetzen und das würde er ja auch nicht machen. Er würde ja nicht sagen, mein gesamtes dynamisches System aus Gehirn, Körper und was sonst noch alles ist dasselbe wie ein Taschenrechner, ein Computer, ein Notizbuch, sondern er würde sagen, wir können uns Dinge zur Hilfe nehmen, die außerhalb unseres Körpers liegen, zunächst mal. Und wenn wir die haben und einen kognitiven Prozess unternehmen, dann kommen wir zu einem andersartigen Ergebnis, als wenn wir die nicht haben. Also mit dem Taschenrechner bin ich zum Beispiel sehr viel schneller im Rechnen, als wenn ich keinen Taschenrechner habe. Und da sagt er, wenn man sich nur das Ergebnis anschaut, dann kann ich sagen, die sind auf einer funktionalen Ebene ist das äquivalent. Also ich sage, so wie mein Gehirn arbeitet, wenn ich rechne, und so wie der Taschenrechner arbeitet, aufs Ergebnis bezogen, kommt dasselbe Ergebnis raus. Und das kann man als äquivalent ansehen.
Fingers crossed.
Und der Unterschied ist aber halt, wenn man mir dieses Hilfsmittel wegnimmt, also wenn man dieses Coupled System unterbricht oder auseinanderreißt von mir und dem Taschenrechner, kann ich immer noch rechnen, aber es dauert einfach sehr, sehr viel länger. Und dann würde man sehen, es ändert sich was am Outcome, also scheint es ja schon einen Effekt zu haben, dass ich quasi Active Externalism betreibe, indem ich meinen Mind ausdehne auf einen Taschenrechner in dem Fall.
Also es scheint ja dann erstmal irgendwie eine sehr klare und überzeugende Sache zu sein. Unsere kognitiven Prozesse erweitern wir aktiv immer mit um unsere Umwelt. Beziehungsweise umgekehrt, unsere Umwelt wirkt auch einfach so stark auf unsere Kognition ein, dass es auch in die andere Richtung ganz automatisch passiert. Wie soll man sagen, das klingt jetzt ja schon fast banal.
Ja, und es ist ja auch was sich sehr, sehr gut auch naturwissenschaftlich bestätigt hat, wenn man eben in Kognitionswissenschaften schaut oder eben auch in die Entwicklungspsychologie, dass eben Menschen so auch lernen. Also sehr, sehr oft eben beim Lernen Hilfsmittel verwenden, irgendwelche Tools verwenden, Bücher verwenden und so weiter, was ja alles für diese These spricht, dass man sagt, so funktioniert ja auch Entwicklung. Das geht nicht so, dass ich isoliert einfach irgendwie Selbsterkenntnis und Introspektion betreibe und dann auf Ideen komme, sondern dass ich eben sehr, sehr viel aus der Außenwelt nehme und mich die ganze Zeit aller möglichen Hilfsmittel bediene dabei.
Und ich muss auch nicht jedes Mal, wenn ich Wasser zum Kochen bringe, den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik neu herleiten. Also es ist alles in der externen Welt auch veranlagt. Und für Chalmers ist interessant, naja, es ist genau dann in der externen Welt relevant, wenn es in der Situation, in der ich es brauche, so ein Coupled System mit mir bildet.
Mhm. Ja, und dann ist ja einer der Einwände, gegen die er sich verteidigen muss, ja, dass Leute sagen würden, ah ja, alles, was von Werkzeugen erledigt werden kann oder mit Werkzeugen, das zählt dann eigentlich gar nicht so richtig zu Dingen, die mein Mind betreffen, also die Geist sind. Das ist ja auch was man so aus der KI-Debatte auch viel kennt. Man hat, sobald ein Computer das kann, ist es eigentlich nicht mehr so zentral für das, was es heißt, ein Mensch zu sein. Und den Einwand, den er eben in diesem Naked Mind-Einwand kurz anreißt, der würde das ja auch sagen. Diese Art von Kognition, die sind gar nicht so relevant dafür, Geist zu haben. Da kann man Werkzeuge haben, das kann man quasi auslagern. Aber dem würde er ja auch heftig widersprechen.
Also es hat jetzt auch nicht auf einmal irgendwie der Taschenrechner Geist, nur weil er ähnliche Sachen hervorbringen kann wie ich.
Nee, er hat nur, wenn er eben ein Coupled System mit mir ist, dann fungiert er so, dass er meinem Geist dabei hilft, zu einem Ergebnis zu kommen. Und wenn man mich jetzt trennen würde von dieser Verbindung zum Taschenrechner, bleibt mein Geist immer noch da. Aber der Taschenrechner hat dann nicht qua Übertragung irgendwie auch Geist plötzlich.
Dasselbe gilt dann auch für die KI, nur dass es natürlich noch mal ein bisschen eindrucksvoller ist als der Taschenrechner von dem, was die KI leisten kann.
Einfacher noch, wenn ich der Überzeugung bin, dass die Universität München am Geschwister-Scholl-Platz steht, dann habe ich diese Überzeugung nicht permanent in meinem Kopf präsent, sondern ich greife auf diese Überzeugung genau dann zu, wenn ich sie brauche. Und diese Überzeugung ist eben nicht nur in meinem Kopf, sondern diese Überzeugung kann auch in einem Buch stehen oder auf einem Blog stehen, ja. Weil es muss eben nicht immer bewusst und präsent sein, sondern es reicht, wenn ich auf diese Information zugreifen kann, genau dann, wenn ich sie brauche.
Okay, das würde jetzt aber heißen, wenn du dein Handy verlierst, in dem dein Terminplaner drin ist, dann verlierst du auch Teile von deiner kognitiven Kapazität.
Ja klar, wenn ich dann meinen Arzttermin verpasse, weil ich es einfach nicht weiß, dass ich den hatte, dann ist es doch genau das.
Ja genau, das ist ja das, was Chalmers sagen würde, nämlich dass dann ein anderes Ergebnis eintritt, wenn ich diesem Werkzeug beraubt werde. Aber das nicht heißt, dass in der Hinsicht das Werkzeug als solches irgendwie zu irgendwelchen Leistungen in der Lage wäre, die man mit Mind assoziieren würde, aber eben auch nicht heißt, dass ich mich nicht dran erinnern könnte, wenn ich die geistige Kapazität habe, mich zu erinnern an meinen Termin. Das könnte ich sehr wohl. Es hat nur in dem Fall wieder gezeigt, ich habe das quasi ausgelagert, diese Erinnerung, und dann hatte ich keinen Zugriff mehr auf dieses System und dann ist das gescheitert, was ich irgendwie hatte, das Projekt, nämlich, dass ich da rechtzeitig da bin.
Aber da finde ich, wird es doch jetzt gerade sehr, sehr spannend, weil dann ja auch klar wird, warum das so ein krasser Ansatz ist, ne? Weil es, also wenn man das ernst nimmt, ja auch irgendwie ganz verändert, wie wir über unsere Umwelt nachdenken müssen, wie wir über unsere Hilfsmittel nachdenken müssen. Wenn der Lehrer in der Schule dem Schüler das Handy wegnimmt, dann schränkt er ihn aktiv in seinen kognitiven Fähigkeiten mit ein. Und das kann halt dann gut oder schlecht sein. Also das hat ja irgendwie ganz starke Implikationen über diese reine Feststellung, dass unsere Kognition ein aktiv eingebundener Prozess mit und in der Welt ist und da gleichzeitig dann nicht andere Dinge auf einmal magisch Geist bekommen, sondern sie eben nur in Beziehung mit mir, in diesem Couple, mit einer Entität, die eine Geistfähigkeit hat, die eben ein Gehirn hat, dass es da zusammen erst kommt. Was machen wir jetzt damit?
Naja, ich meine, das mit dem Handy ist natürlich das für uns irgendwie greifbarste Beispiel, weil jeder von uns irgendwie so ein Smartgerät hat oder die allermeisten und das ja wirklich auch genau so nutzt, wie Chalmers das vorschlägt. Nämlich für sehr, sehr viele Alltagssituationen, wo wir eine kognitive Operation unternehmen wollen, mal irgendwie technisch gesagt, verwenden wir dieses Gerät. Und das könnte man sich natürlich, wenn man jetzt so ein Vertreter von so einer Naked Mind Theorie ist, könnte man natürlich sagen, gut, jetzt nehme ich dir das Handy weg. Damit verlierst du jetzt alles, was dieses Gerät kann. Und übrig bleiben halt deine tatsächlichen Kognitionen, für die du keine Hilfsmittel brauchst. Und dann würde Chalmers sagen, nee, so einfach ist es nicht. Weil du wirst zum Beispiel trotzdem noch, auch wenn es viele abstreiten, irgendwie deine Finger zum Zählen verwenden. Und die kann man dir nicht so ohne weiteres wegnehmen, sondern die hast du auch immer dabei. Die sind sogar Teil deines Körpers in gewisser Weise. Und auch dein ganzes Gehirn funktioniert so oder hat sich so geformt, dass das immer schon mit der Umwelt in einer Einheit zu denken war. Also die Art und Weise, warum du dich überhaupt an Dinge erinnerst oder warum du den Weg irgendwohin findest, das liegt darin, dass sowohl eben phylogenetisch, also für die gesamte Spezies Mensch, sich das Gehirn so entwickelt hat, dass wir immer Hilfsmittel gebrauchen in unserer Wahrnehmung, in unserer Orientierung im Denken, als auch eben du selber und dein Gehirn sich so entwickelt haben, durch eben so Facts, wie dass das Gehirn eben sehr, sehr plastisch ist und sich an so Umwelteinflüsse anpasst, dass man sagt, selbst wenn ich dir jetzt alles an Geräten wegnehme und dir die Hände hinterm Rücken verbinde, wirst du immer noch Zugriff haben auf eben eine Form von Extended Mind, weil dein ganzes System so angelegt ist. Also das kannst du gar nicht irgendwie trennen, diese Verbindung. Außer natürlich, wenn man sagt, wir fangen jetzt auch noch an, gewisse Hirnfunktionen abzustellen bei dir. Dann wird irgendwann das ganze Konstrukt zusammenbrechen und dann wird es eben keins von diesen Couplings mehr sein, in denen irgendwie solche kognitiven Prozesse ausgeführt werden können.
Und genau so funktionieren ja auch Straßenschilder. Ich finde das so ein wunderbares Beispiel, weil es so einfach ist. Wenn ich irgendwo hinfahre mit dem Auto und dann steht links, geht's nach München, dann ist es eine Überzeugung von mir, dass es links nach München geht. Und dann biege ich da links ab und ich ziehe das nicht in Zweifel und ich schaue nicht erst auf die Sterne und hol den Kompass raus und arbeite mit einem Sextanten, ja, sondern dann biege ich halt links ab. Und diese Überzeugung, dass das so ist, liegt außerhalb von mir.
Und das ist auch eine perfekte Überleitung zu dieser Analogie, die er ja auch macht, wo er sagt, wir können uns einen Fisch anschauen, der im Meer lebt und der sich mittels natürlicher Strömungen, die es im Meer gibt, fortbewegt, aber auch die Möglichkeit hat, diese Strömungen zu manipulieren, selber gewisse Strudel und Wirbel zu erzeugen mit seinen Flossen, um sich fortzubewegen. Und Chalmers, sagen würde, der Fisch im Wasser, wie man ja auch irgendwie sprichwörtlich sagt, der ist so sehr in seiner Umwelt, manipuliert die auch, aber lässt sich auch von den Einflüssen aus der Umwelt manipulieren. Und da sagt er, das ist einfach analog zu betrachten zu unserer Rolle in unserer Wirklichkeit. Und er spricht hier vom Sea of Words. Also er sagt so, wir leben in einem Meer aus Begriffen, aus Wörtern. Und wir können die manipulieren, das haben wir gelernt. Aber wir sind auch total geformt davon, dass wir eben immer in dieser See aus Wörtern leben. Und das ist ja genau das, was du meinst, auch mit dem Straßenschild. Du sagst, nee, ich bin einfach auch so aufgewachsen, dass ich weiß, was für eine Bedeutung das hat. Der Pfeil, die Schrift, das Wort oder der Name München. Und ich bewege mich jetzt da quasi mit der natürlichen Strömung, die in diesem Meer der Worte stattfindet.
Das bleibt als Frage eigentlich nur noch übrig, ob es reicht, dass ich Zugriff auf Straßenschilder habe oder ob es besser wäre, wenn ich den Zugriff permanent habe, weil er in meinem Kopf ist irgendwie. Also warum auch immer und auf welche Art und Weise es in meinem Kopf ist. Aber man könnte ja sagen, naja, wenn das Straßenschild abfallen würde, dann hättest du keinen Zugriff mehr auf die Überzeugung. Und dann sagt er, naja, und genau das macht's ja aus. Genau das ist ein Coupled System. Ja? Und wenn ich, naja, jetzt ist betrunken ein blödes Beispiel beim Autofahren. aber wenn ich betrunken die U-Bahn-Station nicht mehr finde, dann habe ich halt eben auch keinen Zugriff auf diese Information mehr.
Ja, aber diesmal von deiner Seite aus heraus, weil genau. Du halt in dem Zustand bist, dass deine Kognition so eingeschränkt ist, dass es nicht abrufbar ist.
Ja, und da sind wir ja auch schon bei dem großen Beispiel, das er noch aufmacht, wo wir aber eigentlich auch den größten Teil davon schon irgendwie, glaube ich, begriffen haben. Weil er stellt uns ja nochmal ein Paar von Menschen vor, nämlich Inga, die eine Kunstausstellung besuchen möchte und die von einer Freundin gesagt bekommen hat, in welcher Adresse das zu finden ist, nämlich in der, dass ich das selber falsch sage, 53.
Also Inga bekommt gesagt, im Museum of Modern Art ist eine interessante Aufstellung. Und Inga erinnert sich daran, dass das Museum of Modern Art in der 53. Straße ist. Und Otto bekommt es auch gesagt. Otto leidet aber an Alzheimer und hat sich deswegen aufgeschrieben, in seinem Notizbuch, dass das Museum of Modern Art in der 53. Straße ist. Und solange beide zum Museum of Modern Art in der 53. Straße finden, macht es keinen Unterschied, nach Chalmers, ob die Information in Ingas Kopf ist oder in Ottos Notebook.
Ja, und er würde ja von zwei Kognitionen reden, nämlich eben Desires, also irgendwie Wünschen und Überzeugungen. Und zwar haben beide den Wunsch, diese interessante Ausstellung zu sehen. Beide haben die Überzeugung, sagt Chalmers, dass die Ausstellung in der 53. Straße aufzufinden sein wird. Beide gehen hin, beide besuchen die Ausstellung. Man würde sagen, damit ist doch eigentlich gezeigt, ob ich das jetzt in einem Notebook aufschreibe, um dann nachzuschauen, wenn ich die Ausstellung besuchen will, oder ob ich mich einfach daran erinnere, dass das da ist, um dann die Ausstellung aufzusuchen. Das sollte eigentlich erstmal funktional äquivalent sein. Und dann setzt er sich ja mit so einer ganzen Liste an Einwänden auseinander, die von verschiedenen Seiten irgendwie daran herangetragen werden oder wurden, an dieses Beispiel, das er macht. Und zwar könnte man natürlich sagen, ja, aber was ist denn, wenn jetzt Otto sein Notizbuch verliert, dann findet er nirgendwo mehr hin. Hat er dann gar keine Überzeugungen mehr? Oder was ist, wenn das irgendwie beschädigt wird und er das gerade nicht lesen kann? Oder wenn es dunkel ist und er nicht lesen kann, wo das Museum ist? Ist er dann nicht der Überzeugung, dass das Museum da ist, während Inga das schon ist, weil sie sich ja einfach erinnern kann?
Genau, aber es gibt ja vorstellbare Gründe, warum sich Inga nicht dran erinnern kann. Zum Beispiel, weil sie betrunken ist. Oder irgendwie mit einer anderen Substanz intoxiniert ist.
Also er würde ja schon immer wieder so ein Stück weit irgendwie denen entgegenkommen, diesen Einwänden und sagen, ja gut, also das Notizbuch darf jetzt nicht was sein, wo er sich mal an ganz speziellen Momenten irgendwie was aufschreibt, sondern wir gehen schon davon aus, dass für Otto sein Notizbuch eigentlich genau das ist in funktionaler Hinsicht wie das Gedächtnis von Inga. Also er verwendet es wirklich täglich für einfachste Alltagsaufgaben. Er hat es eigentlich auch immer dabei, wenn er nicht gerade irgendwie unter der Dusche steht oder baden ist.
Naja, und das Spannende ist ja, der Einwand greift ja dann, wenn man sagt, naja, er kann nicht lesen, weil es dunkel ist, oder er hat keinen Zugriff auf die Information, weil es dunkel ist. Und er hat keinen Zugriff auf die Information, wenn er duscht. Aber der Einwand lautet, wenn er keinen Zugriff auf das Notizbuch hat, verschwindet die Überzeugung. Aber wir würden ja auch nicht sagen, dass wenn Inga schläft, die Überzeugung, dass das Museum of Modern Art in der 53. Straße ist, verschwindet, nur weil sie gerade schläft und diese Information nicht braucht. Entscheidend ist, dass die Information genau dann verfügbar ist, wenn sie gebraucht wird.
Ja, ansonsten müssten wir halt damit leben, dass alle Überzeugungen immer verschwinden, wenn Menschen gerade schlafen. Oder wenn Menschen aus anderen Gründen gerade nicht Zugriff auf diese Überzeugung haben, müsste man sagen, die entsteht einfach immer in dem Moment, wenn ich sie gerade brauche. Und das wäre ja auch nichts, was wir irgendwie bereit wären zu übernehmen als Prämisse für unsere gesamte Wirklichkeit, unser ganzes Denken. Sondern wir würden ja schon sagen, ich bin ein Mensch, der Überzeugungen hat. Und damit meinen wir ja auch so Dinge, die uns im Kern irgendwie als Person ausmachen. Und es wäre fatal für unsere Identitätsvorstellungen, wenn sämtliche Überzeugungen einfach immer und über Bord gehen würden, sobald wir für den Moment nicht bei Bewusstsein sind.
Und es ist ja auch sehr spannend, dass die Umwelt eben sehr wohl Einflüsse auch auf unsere Überzeugungen hat. Ja? Wenn ein Chirurg aus Versehen bei einer Gehirn-OP abrutscht, dann gibt es ja Fälle, in denen beschrieben wird, dass der Mensch danach ganz andere Überzeugungen hat. Insofern stärkt es Chalmers These, dass eben Überzeugungen nicht nur innerhalb des Kopfes stattfinden, sondern eben sehr wohl durch das Außen auch beeinflusst werden können.
Und ich denke, das ist ja total klar einsehbar, dass viele Überzeugungen, die ich mir gebildet habe, eben aus irgendwelchen Quellen stammen, die nicht ich selber sind. Also auch auf der Ebene muss man natürlich sagen, die allermeisten Überzeugungen, die wir haben, haben wir nicht unbedingt, weil wir das selber so erlebt haben, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass das so ist, sondern wir haben enorm viele Überzeugungen, die wir durch den Einfluss der Außenwelt gewonnen haben. Und ich glaube, es ist vielleicht auch wichtig, in der Side Note auch noch zu sagen, er redet ja nicht von Wahrheit. Also das ist ja was, was er hier gar nicht aufmacht. So gibt es sowas wie die Wahrheit da draußen, sondern er sagt, ich habe Überzeugungen, die können ja trotzdem falsch sein, die Überzeugungen. Aber die Tatsache, dass ich die Überzeugung habe, die verdankt sich nicht nur irgendeinem internen Prozess, der in mir abläuft, sondern die ist auch beeinflusst durch die Außenwelt.
Ich glaube, das wäre für einen Haufen Philosophen schon extrem traurig, die keine Überzeugungen hätten, die mit durch die Außenwelt, wie zum Beispiel das Lesen von Aufsätzen und Büchern oder das Diskutieren mit anderen Menschen kommen würden.
Das mit den Büchern ist ja auch ein guter Punkt, was er ja zum Ende auch nochmal extrem stark macht, dass er sagt, zentrale Rolle für all das liegt halt für Menschen vor allem in der Sprache, weil wir eben so einen enormen Nutzen daraus ziehen können, dass wir dieses einerseits sehr mächtige Werkzeug haben, mit dem wir uns Notizen machen können, mit dem wir ganze Bücher schreiben können, die wir über Generationen hinweg irgendwie weitergeben können. Das ist enorm, und andererseits eben, weil wir selber so geformt sind durch Sprache, würde ich sagen, das ist eben das zentrale Element, das wir untersuchen müssen. Deswegen ist er ja eben auch Sprachphilosoph. Und er würde aber eben auch sagen, Sprache ist eben nicht nur ein Mittel, um mich selber besser zu verstehen oder eben in meinem Kopf Überzeugungen zu formulieren, nur für mich selbst, sondern die Sprache spielt eben zusammen mit meinem Innenleben und ermöglicht es mir, Überzeugungen über die Wirklichkeit aufzustellen.
Ist jetzt dann die Frage, oder ich meine, das reißt er ja auch irgendwie kurz an, inwiefern ist dann Kognition einfach dann auch was inhärent Soziales?
Absolut. Also Kognition ist durchweg sozial strukturiert. Wie wir Dinge wahrnehmen, hängt auch ganz massiv von unseren sozialen und unserem historischen Umständen ab. Jemand vor ungefähr 1500 Jahren wird Caesars Bello Gallico anders gelesen haben und anders wahrgenommen haben und anders verstanden haben als jemand, der im Bello Gallico gekämpft hat. Und wir lesen das heute auch ganz anders. Ja? Und wie wir zu unseren Kognitionen kommen, ist Strukturäquivalent oder Strukturisomorph. Das funktioniert bei allen Menschen gleich, mehr oder weniger. Aber zu welchen Überzeugungen wir kommen, hängt hauptsächlich von unseren sozialen, kulturellen und historischen Umständen ab.
Was bleibt dann noch vom Selbst?
Nee, er reißt das ja mal kurz an, indem er sagt, könnte ich dann auch von einem Extended Self sprechen. Und ich finde, es ist eine sehr interessante Frage, die ich mir auch gestellt habe. Wenn ich sage, ich kann alles letztlich runterbrechen auf, es ist so eine Art von Kognition, die da abläuft. Was bleibt vom Selbst? Man könnte natürlich sagen, vielleicht ist das Selbst in der Form tatsächlich eben das, was vor allem mit Introspektion irgendwie beschäftigt ist. Also dieses reine, ich nehme mich selber wahr, ich nehme mich wahr als etwas, das ist, als etwas, das Erfahrungen macht und das begleitet eben alle Kognitionen, die ich irgendwie mache.
Also das Selbst ist dann das Wahrnehmen und Verhalten zu den Kognitionen, die ich mache, unbewusst wie bewusst. Wäre das dann so deine Idee?
Also er führt das hier nicht weiter aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass er mit sowas leben könnte und ich denke, was er hier sagt, ist sehr kompatibel mit so einer Vorstellung.
Noch deutlicher hätte das zur Folge, dass wir zum Beispiel, wenn wir das ernst nehmen, was Chalmers sagt, müssten wir unsere Umwelt deutlich barrierefreier für andere Menschen gestalten. Dann wäre es sehr sinnvoll, dass in den meisten Gebäuden irgendwie eine Anweisung in Blindenschrift wäre. Oder dann würden wir ganz anders über Treppen nachdenken.
Ja, oder generell viel mehr Mehrsprachigkeit in den Gesellschaften wahrscheinlich. Wenn alle das Sea of Words irgendwie navigieren können müssen. Oder davon so abhängig sind auch. Also wie sind es mit unseren kognitiven Prozessen, wie aktiv und extendiert sind, für heute dann auch fertig, beziehungsweise haben da viel, viel diskutiert jetzt drüber. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören genauso viel Spaß wie wir beim Diskutieren. Sehr fantastischer, sehr spannender Ansatz von David Chalmers. Und in diesem Sinne, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.